Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern.
Also was ich bei Kindern halt merke, die leben immer so sehr im Moment. Die denken nicht so, die ordnen nicht so ein. Die nehmen die einzelne Erfahrung jetzt nicht so raus und vergleichen das gleich mal mit irgendwas anderem. Sondern das ist immer ganz roh der Moment. Finde ich aber auch eine tolle Qualität, die man auch als Erwachsener sich von Kindern abgucken kann.
Eigentlich wollte ich mit Matthias von Bornstedt ja über sein neues Buch sprechen. Mein Körper ist ein Superheld, wie unser Immunsystem Krankheiten abwehrt. Das ist ein Kinderbuch und ein Kindersachbuch. Und ich finde es super spannend, gerade in der jetzigen Zeit mit Kindern über Krankheiten zu reden und einen positiven Blick auf unseren Körper und seine Kräfte zu entwickeln. Ja, aber dann haben wir am Ende doch darüber gesprochen, was wir von Kindern lernen, vielleicht über Achtsamkeit und vor allem, wie Matthias' Weg zu seinem Autorsein war, wie er seinen Traum jetzt lebt als Kinderbuchautor. Aber erstmal schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Christopher End. Ich unterstütze Eltern darin, die Verbindung zu ihrem Kind zu stärken. Und die Verbindung zu sich selbst, denn das ist häufig die Grundlage, die Voraussetzung, ja, der Beginn von Veränderung in Familie. Ich begleite dich in deinem Elternsein, in Einzelsitzungen, ob das jetzt Coaching ist oder Therapie, in Online-Kursen und in Büchern. Okay, es ist erst ein Buch erschienen von mir. Das habe ich gemeinsam mit Ananda Würzburger geschrieben. Der kleine Samurai findet seine Mitte. Das ist eine Einladung und eine Anleitung zum gemeinsamen Meditieren mit Kindern. Ja, und ich bringe dir jede Woche hier im Podcast etwas Input. Entweder einen kurzen Tipp von mir oder ein ausführliches Interview mit einem Gast. Und heute ist Matthias von Bornstedt zu Gast im Podcast. Matthias ist Arzt und Kinderbuchautor. Matthias erzählt in dieser Folge unter anderem, wie die Liebe zu einer kleinen Hexe ihn zu seinem Beruf gebracht hat. Ja, seinen Beruf als Kinderbuchautor. Und ich finde, das hat was Magisches, denn heute schreibt er selbst Folgen für Bibi und Tina oder Bibi und Blocksberg. Diese Folge mag dir vielleicht jetzt nicht das Handwerkszeug geben, wie du ein Kind im Wutanfall begleitest, wie du ja den Streit zwischen Geschwistern schlichtest oder deinem Kind bei den Hausaufgaben und durch die Noten Berge hilfst. Nein, aber es mag dir den Hinweis geben, was wichtig ist, damit Kinder ihren Weg gehen und schließlich ihren Traumberuf verwirklichen können. Hallo Matthias, herzlich willkommen im Podcast.
Hallo Christopher.
Schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Ja, du hast ein sehr passendes Buch geschrieben, so der zu dem Thema unserer Zeit. Ne? Ja. Dein Körper ist ein Superheld und es geht um das Immunsystem und vor allem um Viren und wie wir damit umgehen können und wie wir das Kindern erklären können.
Ja, genau. Also das Thema kam eigentlich vor einem Jahr auch auf, weil es eben gerade gepasst hat. Also ich wollte immer schon mal, da ich ja Arzt und Kinderbuchautor bin, ein Buch zum Thema Körper schreiben. Also ich habe bei Carlsen auch schon ein klassisches Sachbuch zum Körper geschrieben, aber wollte das immer noch mal ein bisschen unterhaltsamer aufbereiten, also ein bisschen mehr in Richtung eine Geschichte zu erzählen. Ich fand das immer sehr schön früher mit dieser, ich weiß nicht, ob du das kennst, diese Zeichentrickserie, es war einmal das Leben.
Wow, die ist so großartig, oder?
Ja, also da war ich als Kind auch ein Riesenfan. Ich habe da nicht immer alles verstanden, aber ich wollte doch mittendrin sein irgendwie, wenn die da so rumgesprungen sind, diese ganzen Blutkörperchen und Viren. Und ich wollte es mal ein bisschen in diese Richtung irgendwie machen. Ah ja, und stimmt, eigentlich wollte ich auch gar nicht unbedingt was zum Immunsystem als erstes machen, sondern erst wollte ich, glaube ich, so zur Ekelfunktion des Körpers was machen, weil Kinder das ja auch oft ganz witzig finden. Aber als dann Corona losbrach letztes Jahr, da kam dann der Arena Verlag, für den ich ja auch schon ein paar Sachbücher gemacht habe, an mich ran und meinte, wir haben da mal eine Idee, Corona. Und ja, aber das fand ich auch in dem Moment ganz spannend, weil eine Klassenkameradin von mir hatte kurz vorher ein Interview mit mir gemacht für die Zeitung in meiner Heimatstadt und hatte mir auch bei der Vorbereitung auf das Interview erzählt, dass ihre Tochter immer, wenn Corona im Radio erwähnt wird, in Tränen ausbricht.
Ah, okay.
Ja, genau. Und das, also ich weiß ja nicht, wie es dir ging in der Zeit. Also das war ja, glaube ich, nicht nur für Kinder einfach total traumatisierend. Also als das losbrach auf einmal und die ganze Welt so ein bisschen zusammengekracht ist. Ich meine, das fand ich als Erwachsener schon schwierig und für Kinder, glaube ich, noch mehr. Und da war so mein Impuls, das den Kindern zu erklären, aber auf eine mutmachende Weise. Also das war von Anfang an der Gedanke, dass wir jetzt nicht erzählen wollen, oh Gott und Horror und Monster, Schreck und so. Also schon sagen, dass es was Schlimmes ist, aber irgendwie den Kindern auch ein Angebot zu machen, wie sie damit umgehen können, einfach. Ja. Ohne halt immer in Tränen auszubrechen.
Ja. Hat das die, die Tochter von.
Vielleicht auch deiner, für einen selbst ein bisschen, ne?
Ja. Die Tochter von deiner Schulkameradin gelesen oder eine Rückmeldung gegeben?
Das weiß ich ehrlicherweise gar nicht. Da müsste ich sie mal fragen. Das Buch ist ja jetzt erst vor etwa einem Monat erschienen. Und ich weiß, dass meine Mutter, die hat eine Apotheke in meiner Heimatstadt und die verteilt das da sehr gerne. Also könnte es schon sein, dass das inzwischen da angekommen ist bei der Tochter. Obwohl ich auch sehr hoffe, dass in der Zwischenzeit sie auch so jetzt nicht mehr immer in Tränen ausbricht, wenn Corona genannt wird, weil das passiert ja doch ziemlich häufig immer noch.
Naja, es ist auch immer noch belastend für viele Menschen, ne?
Ja, gerade auch für die Kinder. Also ich war ja im November, als es diesen Lockdown-Light dann gab, war ich hier in Berlin noch zu ein paar Lesungen in den Schulen, also mit Abstand und allem natürlich. Und da habe ich schon gemerkt, dass die Kinder sehr genervt sind von Corona. Und die Frage, die immer wieder kam, war, wie lange dauert das noch? Und das konnte ich natürlich jetzt auch nicht so beantworten, aber ich habe gesagt, dass es sich schon wahrscheinlich mindestens bis zur Hälfte dieses Jahres noch zieht. Und für Kinder ist das ja unglaublich lang. Also die haben so die Augen verdreht.
Ja.
Und ja, gerade, ich meine, das ist immer so eine Phrase, dass man jetzt sagt, die Kinder trifft es am härtesten. Aber wenn ich mir so vorstelle, dass ich in der Zeit jetzt Kind wäre, wo man ja auch einfach diesen Horizont nicht hat. Ne? Wir können jetzt sagen, okay, es gab so und so viele Sommer und das ist jetzt mal eine Ausnahme und dann geht es wieder so und so weiter. Aber für so ein Kind ist das ja uferlos.
Ja.
Ja. Also dafür finde ich es dann erstaunlich, wie gut sie dann doch wieder damit umgehen. Ja.
Das ist halt die Anpassungsfähigkeit auf der anderen Seite, ne? Auf der einen Seite ist es fehlt denen diese Möglichkeit herauszutreten und das zu betrachten. Und das ist natürlich auch ein Verhältnis, ne? Wenn ich jetzt 6 Jahre alt bin und habe jetzt vielleicht 3, 4 Jahre konkrete Erinnerungen, ne? Dann ist ein Jahr ein Viertel oder ein Drittel meines
sehr
Lebens.
Viel.
Ja. Und wenn wir uns vorstellen, wir müssen ein Drittel unseres Lebens jetzt in Quarantäne verbringen, wenn uns jemand sagen würde, okay, ja, noch 7 Jahre, noch 20 Jahre, ne, musst du jetzt in Quarantäne sein, dann würden wir auch in ein tiefes Loch fallen wahrscheinlich.
Ja, aber dazu kommt noch, dass, ich meine, als Kind ist man jetzt ja vielleicht auch ein bisschen noch mehr gewohnt, dass man so die Rahmenbedingungen des Lebens eh nicht so im Griff hat. Ich weiß nicht, ob das ein bisschen hilft dabei, sozusagen das mehr so hinzunehmen. Weißt du, so als Erwachsener denkt man, ich bin hier der selbstbestimmte Typ und so. Das hast du als Kind ja sowieso nicht so.
Kommt
das
drauf
war
an.
Das eine
kommt
drauf Lernerfahrung.
An. Also genau, auf jeden Fall ist es eine enorme Anpassungsfähigkeit, die Kinder auszeichnet. Das ist dann, die können mit sehr vielen Dingen einfach umgehen und wenn die das erste Mal eingeschult werden, die wissen ja gar nicht, wie Einschulung ist. Und wenn das Einschulung mit Maske plötzlich ist, ist es für die einfach die Erfahrung, die sie machen. Und sie haben nicht die andere Erfahrung. Ne, so.
Ja. Ja, ich glaube halt auch, dass Kinder da sehr plastisch sind. Also ihr Gehirn, oder ja, wie man auch immer das jetzt nennen will. Also,
ich bin auch vorsichtig damit zu sagen, wer jetzt schwerer davon getroffen ist. Das ist einfach, wie sind wir
das denn messen? Ja, genau. Ich finde jetzt auch diesen Superlativ, den meinte ich jetzt gar nicht so, dass ich das jetzt so sehe.
Nee.
Ich denke auch, dass gerade die Alten in den Pflegeheimen auch sehr, sehr hart getroffen sind. Und
ich finde, man kann immer nur auf den einzelnen Menschen gucken und sagen, wie geht's dir gerade? Ne?
Ja. Aber was ich halt wichtig fand in dem Rahmen oder in dem Zusammenhang ist einfach, deswegen habe ich auch hier ein bisschen auf das Immunsystem fokussiert, weil ich mir auch dachte, die ganzen Hygieneregeln und so, also die stehen in dem Buch auch nochmal drin. Aber die bekommen die Kinder ja auch sowieso von allen Seiten mit.
Na, die kennen sie jetzt. Also
Die
das
kennen
nach
sie
einem Jahr
jetzt,
kennt
ja.
die wirklich jedes Kind, ne?
Genau, das musste man ja damals auch sagen. Also für ein Kinderbuch war das ja echt Turbo-Tempo. Also, ich habe in der Zeit immer ein bisschen gescherzt, was ist eigentlich verrückter, dass ein Impfstoff entwickelt wird innerhalb eines Jahres oder dass in Deutschland ein Kinderbuch innerhalb eines Jahres auf den Markt kommt. Das, weil, ja, also ich meine, es dauert ja auch sehr lange, ne, bis auch ein Illustrator das alles dann umgesetzt hat und so vorher mit dem Verlag alles abgestimmt ist. Und dann muss es ja auch noch gedruckt werden. Und also normalerweise dauert das so eher 2 bis 3 Jahre, bis so ein Buch rauskommt. Und genau, aber inhaltlich wollte ich eben mehr auf das Immunsystem erstmal fokussieren, weil bei dem in Tränen ausbrechen war mir dann erstmal wichtig, den Kindern auch erstmal klarzumachen, inwiefern der Körper normalerweise auch funktioniert und mit solchen Bedrohungen auch umgehen kann. Und es ist ja auch so, dass der kindliche Körper in der Regel diese Infektion ja sehr gut bewältigen kann. Es gibt Ausnahmen, aber meistens ja doch. Und ich finde diese Angst, weil ich erinnere mich als Kind, wenn so von Krankheiten und so weiter die Rede war, das war oft so diffus und hat mich auch immer sehr geängstigt. Also wenn, also dann fragt man sich schon, kann ich das jetzt, kann mich das auch erwischen, kann mich das auch umbringen letztlich? Ah, doch, doch, solche Gedanken hatte ich schon als Kind. Und
Ja, krass, ja.
ja, das ist doch normal, oder? Also, hast du nicht? Nicht sowas gefragt, wenn irgendwelche von Krankheiten oder so die Rede war?
Ich kann mich nicht erinnern, dass es so viel Krankheit gab.
Aber man
Also.
hat ja auch ältere Verwandte oder ich weiß, dass damals war zum Beispiel mal in der Zeitung ein Aufruf zur Blutspende für Leukämie. Beziehungsweise also diese Bestimmung, um herauszufinden, ob man jetzt geeignet ist als Spender, sollte man dann teilnehmen. Und da habe ich mich schon auch gefragt, inwieweit einen das selber betreffen könnte.
Wie alt warst du da?
9 oder 10 oder so. Da gab es halt ein prominentes leukämiekrankes Kind in Sachsen-Anhalt, das ja, für das eben dann ein Spender gesucht wurde über die Zeitung. Und ja, ich meine, als Kind macht man, also nimmt man auch ganz viel so über Bilder wahr, ne? Also so Worte sind ja das eine. Aber ich weiß auch, das Kind mit diesem Eierkopf, also dieser Glatze sozusagen, das ist so ein Bild, das hat sich natürlich eingebrannt. Und wenn du sowas als Kind liest, dann fragst du dich natürlich, bin ich jetzt der Nächste? Und ich finde halt insgesamt, mit all solchen Sachen umzugehen, da hilft eben erstmal eine Ahnung davon zu haben, wie es im gesunden Zustand funktioniert. Also erstmal überhaupt eine Vorstellung zu haben, wovon reden wir hier? Was geht da eigentlich im Körper vor sich? Und welche Ressourcen hat der Körper auch, um das zu bewältigen? Das finde ich erstmal als Grundlage sehr wichtig, um dann darüber zu sprechen, was eben auch schiefgehen kann. Aber dass der Körper jetzt nicht einfach nur so ein Scheunentor ist, wo alles reinrennen kann, also
Ja.
ja.
Okay. Du setzt quasi in ein anderes Bild dem
Genau, also
entgegen.
einfach ein bisschen Mut machen und ja, also dass nicht jetzt bei dem einzelnen Kind der Eindruck entsteht, das ist jetzt etwas, was mich und meine Verwandten bestimmt alle hinwegrafft.
Ja.
Und das finde ich ganz wichtig. Es ist natürlich jetzt so, dass inzwischen nach einem Jahr das dann auch angekommen ist, glaube ich, bei den meisten, dass das Leben auf irgendeine Weise für die meisten weitergeht. Aber ich finde es auch unabhängig davon einfach wichtig, dass Kinder halt so ein paar grundsätzliche Funktionsweisen ihres Körpers kennen.
Ja,
Also ich habe den
total.
Eindruck, die wissen alles über die Planeten und kennen alle Sauriernamen, aber haben halt keine Ahnung, was im
Spricht
Körper
der Arzt aus
funktioniert.
dir?
Ja.
Wie bist du eigentlich dazu gekommen? Die Kombination Kinderbuchautor und Arzt. Also deine Mutter war Apothekerin oder ist Apothekerin? Das
Ist
ist schon mal,
Apothekerin.
es gibt schon mal in der Familie etwas mit Gesundheit.
Ja, also ich habe halt immer schon gerne geschrieben. Also schon in der Grundschule habe ich angefangen, so kleine Bücher vollzuschreiben und hatte dann auch eine sehr unterstützende Klassenlehrerin, die mich das dann halt auch immer zu besonderen Anlässen vorlesen lassen. Dann habe ich auch mal Puppentheater aufgebaut und so. Und also ich durfte, hatte da eine Bühne einfach in der Klasse. Und auch danach war ich dann oft so in so Schreibcamps und das, also das war einfach immer da, dieses Schreiben.
Wer hat das
Und
gefördert bei euch zu Hause?
elternmäßig meinst du jetzt?
Schreibcamps, die kommen ja nicht von sich zu einem Kind.
Nee, meine Eltern haben das einfach mich machen lassen.
Okay.
Also die haben mich dann auch dahin gefahren, also wenn das jetzt anstand. Aber es war jetzt, also bei keinem von ihnen war jetzt so eine Ader von vornherein da. Aber es ist ja ein schönes Hobby für ein Kind, denke ich mir aus Elternsicht so. Nee, aber es gab da, also in der Stadt, also Wernigerode, wo ich herkomme, da gab es doch immer eine ziemlich starke Förderung für verschiedene kulturelle Sachen. Also da gibt es viele Chöre und auch Schreibwerkstätten in den Schulen. Also es engagierte Deutschlehrerinnen dann einfach, das da organisiert haben vor Ort und die waren dann natürlich angebunden oder hatten dann so einen Draht zu größeren Schreibwerkstätten auf Landesebene oder guck mal, da ist ein Wettbewerb und so. Also das hat man sich jetzt nicht selber rausgesucht, ja, sondern genau.
Das war die Schule und die Lehrerin.
Ja, aber auch, ich weiß nicht, ob du den Friedrich-Bödecker-Kreis, ob du das kennst. Das ist so ein, die unterstützen halt schreibende Kinder in allen möglichen Bundesländern und in Sachsen-Anhalt war das halt auch sehr stark. Da fanden einmal im Jahr in so einem ehemaligen Pionierlager fanden dann da Schreibwerkstätten statt. Und ja, also das hat sich ganz natürlich so ergeben. Also da musste man jetzt sich nicht, aber es war halt immer so als Hobby gedacht, ne? Also das war auch bei meinen Eltern und bei mir selber auch der Gedanke, dass man davon ja wahrscheinlich nicht leben kann. Dann fand ich in der Schule Bio immer interessant. Ich glaube, es kam ja jetzt auch so ein bisschen raus, dass ich immer schon so ein kleiner Hypochonder war. Oder beziehungsweise mich einfach da doch einfach auch für interessiert habe. Und dann dachte ich mir, mache ich jetzt erstmal das. Also studiere ich jetzt erstmal Medizin, weil das interessiert mich auf jeden Fall. Und mit dem Schreiben, das sehen wir dann nochmal. Jo. Und dann habe ich einen Rappel gekriegt und vorher dann doch nochmal ein Praktikum schreibtechnisch gemacht. Also bei Kiddings, das ist das Studio, das Bibi Blocksberg produziert. Und da hatte ich dann halt genau einen Zugang, da ein Praktikum zu machen. Und dachte mir, ich glaube, ich dachte mir auch so, also es waren immer so zwei Seelen in meiner Brust, weißt du, so, also ich. Also so das Hauptding, was so ganz tief drin lag, war immer das Schreiben. Und die Medizin war einfach ein großes Interesse. Und das hat sich dann eine ganze Weile einfach so ein bisschen parallel entwickelt, mal mit dem einen Schwerpunkt, mal mit dem anderen. Und irgendwann mit um die 30 dachte ich mir dann, jetzt musst du dich einfach mal entscheiden. Und
Wie hast du die Entscheidung getroffen?
ich bin jetzt erstmal beim Schreiben gelandet. Also, was ist gelandet? Das klingt ja so zufällig. Ja, also ich finde, wenn man halt so eine Leidenschaft hat, was so wirklich so seit klein auf in einem drin ist und raus will, dann bedauert man es wahrscheinlich oder dann kitzelt es einen immer so, wenn man das einfach nicht macht. Zumal man sich dann eben auch schon Wege sucht, wie es doch funktioniert, dass man davon sein Leben bestreitet. Und wenn das ein paar Jahre gut geht, dann gewinnt man auch das Vertrauen, dass das auch weiter klappen kann. Und das muss ich noch sagen, dass der Arztberuf ja auch, finde ich, was ist, was man jetzt nicht mal so eben nebenher machen sollte. Weil ich finde, das ist man auch den Patienten schuldig, dass wenn man sich da hinstellt und sagt, sie kommen ja zu einem und haben meistens auch Sorgen. Und wenn man sich da hinstellt und sagt, ich nehme mich jetzt dieser Sachen an, dann sollte man nicht im Hinterkopf die nächste Bibi Blocksberg-Geschichte gerade entwickeln. Und Das heißt jetzt nicht, dass das niemals bei mir wieder mal umschlagen kann, dass ich dann doch den Eindruck habe, okay, ich habe jetzt erstmal genug Geschichten geschrieben und jetzt möchte ich das andere wieder in den Vordergrund stellen. Aber das müsste dann auch wirklich so sein. Also es müsste auch von innen so kommen, finde ich.
Du hast damals, wo du das Bibi Blocksberg sagst, muss ich nochmal aufgreifen. Ich finde es ja eine schöne Geschichte. Du hast damals, hast gesagt, beim Zivildienst, oder?
Genau, da war es zwar noch Wehrpflicht oder
Ja.
Ersatz.
Und dann hast du nachher Bibi Blocksberg-Kassetten gehört.
Genau, also die hatte ich halt noch in so einer Kiste unter meinem Bett. Ich weiß ja nicht, ob du auch so Hörspielkassetten, Kisten. Hat man ja damals gehortet. Das war ja damals noch physisch sehr platzraubend. Und ja, die habe ich halt in meiner Kindheit gesammelt. Und dann im Zivildienst musste ich halt immer Essen ausfahren, war abends dann sehr kaputt und habe die so zur Entspannung angehört. Und wollte dann neuere Geschichten auch mal hören. Also die alten kannte ich dann alle auswendig. Und die neueren Geschichten, die ich dann gekauft habe, waren aber nicht so in dem Stil, wie ich das so ganz von früher kannte. Und dann habe ich halt gesehen, dass früher Elfie Donnelly diese Geschichten geschrieben hat, die ja auch die Figuren erfunden hat. Und dachte mir, ah, ich will es nochmal so wie früher hören. Und dann habe ich mir ihre E-Mail-Adresse rausgesucht und ihr eine E-Mail geschrieben, dass sie doch bitte nochmal ran soll.
Ach echt? Ah, okay.
Ja, genau.
Wie lustig.
Und da kam dann auch postwendend eine ganz euphorische E-Mail zurück. Ich weiß noch, dass sie gerade, also sie war gerade in Indien im Internetcafé und meinte, ah, hier hat es 40 Grad und mein Gott. Und also ja, weil ich glaube, damals war das halt so, da war das mit dem Interaktiven übers Internet noch nicht so gängig. Und sie hat da, sie war, glaube ich, ganz baff, dass ihr mal einer schreibt. Also wenn überhaupt Fanpost kam, kam die, glaube ich, eher zu Bibi.
Ah, okay.
Nicht zu ihr. Und ich weiß aber, dass heutzutage viele ältere Fans auch Kontakt zu ihr dann mal aufnehmen ab und zu.
Ah,
Und
okay.
das ist, glaube ich, gar nicht so selten, dass Leute heutzutage diese alten Kassetten auch zum Einschlafen nehmen. Ja.
Ich kenne das nur von den drei Fragezeichen, aber ja.
Genau, also das ist, glaube ich, du hast drei Fragezeichen gehört?
Ja, aber ich, also ich kann das jetzt auch nicht mehr hören. Ne? Also.
Nee, dann probier doch mal.
Nee.
Das ist jetzt, das treibt wirklich zum Teil wunderliche Blüten, das mit dem Einschlafen. Es gibt ja auch so Fanforen und da werden Folgen auch wirklich zum Teil danach bewertet, wie gut sie sich zum
Ja.
Schlafen eignen. Gibt es auch Warnhinweise, diese Folge eignet sich nicht zum Einschlafen,
Okay.
weil da irgendwie nach 20 Minuten nochmal ein Hund laut bellt oder so. Ja, naja, aber sie meinte halt, sie ist da jetzt bei Bibi erstmal raus. Und dann habe ich als nächstes gleich meine Chance gewittert. Naja, dann mache ich es jetzt.
Okay.
Das war aber nicht so, also es hört sich jetzt so an, als hätte ich das von Anfang an irgendwie ein bisschen heimlich geplant, aber das war wirklich ganz aufrichtig, der Brief, den ich damals an sie geschrieben hatte. Aber der Gedanke kam dann auch sehr schnell wiederum, weil ich ja nun mal gerne schreibe. Und dann, da war ich also einfach überhaupt, dass sie mir antwortet, damit habe ich erstmal gar nicht so gerechnet. Und Benjamin und Bibi, das war für mich halt irgendwie so wie so ein anderer Planet oder so. Also so wie Disney oder so. Also so, als würde man mit denen jetzt irgendwie Kontakt aufnehmen oder so. Und dass da wirklich eine Person aus Fleisch und Blut antwortet und bei 40 Grad irgendwo sitzt. Und das hat das so fassbar für mich gemacht, dass das jetzt eine Welt wäre, wo ich tatsächlich reingehen könnte. Und dann hat sie mir gesagt, ja, dann schreiben Sie doch mal ein bisschen was. Und das habe ich dann auch gemacht. Und dann meinte sie, okay, sie findet es ja ganz lustig und sie wäre dann und dann in Berlin zu einem Meeting bei dem Studio und da könnte ich ja auch mit dazukommen.
Oh,
Sie war dann nicht da,
wow.
aber das Meeting fand trotzdem statt. Und ich war dann da auch und Ja, also da war auch der Inhaber und die Geschäftsführerin und alle möglichen Leute waren da und ich kannte die ja aber alle nicht. Also heutzutage würde mir das wahrscheinlich noch viel mehr Respekt einflößen, aber das waren ja für mich alles vollkommen unbekannte Leute. Und also dass der Inhaber des Ganzen hatte sich das auch wirklich, also Herr Blatz, der hatte sich das alles durchgelesen und hat mir da auch wirklich detailliertes Feedback gegeben. Also das fand ich schon. Also gerade hier im Nachhinein finde ich das noch irrer, als ich es damals fand, glaube ich.
Verstehst du, wie das funktioniert hat?
Wie bitte? Naja, das
Verstehst
kam
du?
natürlich, weil Elfi mich da erwähnt hatte. Also das
Ja, aber wieso hat sie
ganz
dich
klar.
erwähnt?
Ja, weil sie, glaube ich, diese Leidenschaft da für diese Sache ganz gut fand. Und ihr, glaube ich, diese Manuskripte auch ganz gut gefallen haben. Die waren halt ein bisschen. Sie hat das, glaube ich, damals genannt Magic Mushroom Humor. Das war so. Bibi hat dann riesige Frühlingsrollen gehext, die irgendwelche Ampeln blockiert haben oder so. Das war schon so ein bisschen aus der Ecke. Und das wurde mir dann auch gleich gesagt, dass das so nicht geht. Also, dass das jetzt nicht, also, dass das einfach zu crazy ist jetzt oder zu sehr aus der Ecke und dass das doch ein bisschen geradlinigere Geschichten sein müssen. Und aber auch ganz nett, also mir wirklich alles erklärt, weil wie das so sein muss. Und ich weiß noch genau, dass ich dann da rausgegangen bin und die haben dann gesagt, also als Autor jetzt nicht, aber wenn sie unbedingt wollen, dann halt gerne mal ein Praktikum hier.
Ah, okay, cool.
Ja, und ich bin aber rausgegangen, habe mir gedacht, also denen zeige ich es jetzt. Weiß nicht, hätte ich heute auch irgendwie nicht mehr so. Also ich, ja, man hat da irgendwie mit Anfang 20 noch so ein Selbstbewusstsein, wo ich auch nicht genau weiß, woher sich das immer. Ich glaube, das speist sich so aus der Unerfahrenheit, oder? Also, ich glaube, je unerfahrener man ist, umso selbstbewusster tritt man auf.
Ich muss jetzt gerade an den Präsidenten denken.
Ja, ne? Also kann schon sein.
Das würde jetzt für deine Argumentation sprechen.
Ja, aber ein bisschen länger als 4 Jahre haben sie mich ja behalten.
Nee, ich meinte auch eher, ne. Aber dann, was ich halt spüre, ist halt, du hast halt, es kam ja auch nicht aus dem Nichts, ne? Du hast ja jahrelang vorher wirklich mindestens 10 Jahre oder länger hast du geübt und hast ja Schreiben
Ja,
geübt, ne?
aber es ist natürlich trotzdem so, wenn ich mir jetzt diese Sachen nochmal durchlese und dann habe ich es nochmal mir angeguckt, was ich damals eingereicht habe, verstehe ich auch, warum das nicht gepasst hat und bin eigentlich erstaunt, dass man mir aufgrund dieser Manuskripte überhaupt eine Tür aufgemacht hat. Also weil das hatte einfach gar keine Erzählstruktur oder so. Ja. Das war wirklich also das war aber voller Begeisterung abends nach dem Zivildienst am PC noch, also diese großen Dinger, die man damals so hatte, geschrieben. Jo. Naja. Aber es war eine gute
Hört sich
Schule, also
nach.
auch die Redaktion und so, ne? Weil ich meine, Kiddings ist ja sowas wie das deutsche Disney. Und die machen ja nicht nur Hörspiele, die machen ja auch Filme, die machen Comics, gibt auch ganz viele Merchandising-Produkte. Also Bibi ist ja auch auf allen möglichen Tassen und Bettwäschen und was weiß ich noch alles. Und in der Redaktion hat man dann halt wirklich mal die Entwicklung all dieser Produkte so ein bisschen kennengelernt. Und das war schon sehr bereichernd.
Hört sich trotzdem nach einer magischen Geschichte an.
Ja, doch. Ich bin ja auch dabei geblieben. Also, ja, jetzt was, wann war das? 2006? Und ich arbeite heute noch für. Ich schreibe ja heute noch für Bibi Blocksberg und die anderen Marken da und mache das auch immer noch sehr gerne. Und ich glaube, das kommt schon daher, weil ich das einfach, also weil das halt meine Kindheit ist. Also weil es halt ganz toll ist für mich, den Figuren meiner Kindheit Worte in den Mund zu legen.
Leben
Und
einzuhauchen.
teilweise sind es ja auch noch die gleichen Sprecher. Das ist ja noch das Verrückteste. Also am verrücktesten fand ich es ja mal, als ich die Sprecherin von Otto getroffen habe. Also Benjamin Blümchen, der kleine Freund Otto, wurde ja ein paar Mal ausgetauscht, weil der Junge immer ins Stimmbuch gekommen ist. Und irgendwann haben sie dann halt, ja, ich glaube, das kann man jetzt vor Erwachsenen so sagen. Allzu viele Kinder hören das jetzt wahrscheinlich nicht. Weiß nicht, ob man jetzt hier, ich will jetzt hier nicht die Magie irgendwie kaputt machen. Aber ich glaube, das ist auch allgemein bekannt, also dass das jetzt halt eine Sprecherin ist, die den Otto spricht. Und diese Stimme von Otto kannte ich, seit ich 4 war.
Wow.
Und habe ich immer gehört, vor allem wenn ich krank war, also wenn es mir richtig schlecht ging, bekam ich immer eine neue Kassette geschenkt.
Okay.
Und
Das ist
intimer geht es ja
auch eine
nicht. Also das
ungünstige Verknüpfung.
ja,
Okay, ich brauche eine neue, mein Unbewusstes sagt, ich brauche eine neue Kassette.
naja, das war aber damals auch so das perfekte Geschenk, ne? Also weil es war
Ja.
nicht zu groß und nicht zu klein. Man wusste, das Kind freut sich auf jeden Fall. Was ich mich im Nachhinein frage, ist, woher wussten die eigentlich, also sowohl meine Eltern als auch andere, welche von diesen ganzen Kassetten man jetzt schon hatte und welche noch nicht? Eigentlich erstaunlich, dass man nicht immer mal wieder welche doppelt geschenkt gekriegt hat.
Also meine Eltern haben gefragt, ne? Zum Beispiel. Meistens muss ich das selbst kaufen, die Kassetten. Aber wenn, haben sie, glaube ich, gefragt. Und man kann ja auch in so eine Schachtel reingucken, ne? Die haben ja auch Nummern, dann gucken sie mal.
Ich kann mir nicht vorstellen, ob meine Eltern, obwohl, jetzt wo du so sagst, die haben das schon auch mitgehört. Also Benjamin Blümchen fanden die damals richtig toll. Also das haben die ja auch für mich ausgesucht. Also Bibi Blocksberg nicht mehr so, aber bei Benjamin hatten die, glaube ich, den Überblick. Ja, naja, und diese Stimme von Otto war halt für mich so fast eine ganz tiefe Kindheitserinnerung. Und dann der Person zu begegnen, die das jetzt macht. Also es war fast zu viel für mich irgendwie. Also beim ersten Mal, als ich im Studio mit war, habe ich mich nicht getraut, der dann hinterher Hallo zu sagen. Beim zweiten Mal dann aber schon. Ja. Und ich meine, überleg mal, das ist ja die macht das jetzt bestimmt seit 86.
Es berührt dich einfach sehr stark,
Ja.
ne?
Auf jeden Fall, ja. Aber es ist halt, ich finde halt, Kindheitserinnerungen sind halt so, ne? Also das ist halt das. Ich meine, es ist doch schön, dass heutzutage, finde ich, dann auch Erwachsene mit ihren Kindern dann halt das auch hören und die Kinder entdecken das neu und für die Erwachsenen ist das ein schönes Gefühl und ja. So mit Disney-Filmen wahrscheinlich genauso zum Teil, ne? Oder was weiß ich, was man den Kindern so weitergibt.
Es hört sich aber an, als hast du da diese Begeisterung, ne? Einfach den Kanal zu der Kindheit sehr weit offen einfach, ne? Ich kann dir
Ja.
sagen, das ist nicht bei allen Menschen so. Ich habe hier auch Leute sitzen, die sagen, ich kann mich an nichts erinnern an die Kindheit, ne? So, und das ist eine Qualität auch, da wieder reinsteppen zu können, ne? Und zu sagen, okay, jetzt, sonst könntest du das, glaube ich, auch nicht schreiben, so, ne?
Tja, also das ist ja auch eine Phrase, aber die trifft auch zu, dass ich sage, ich schreibe das schon auch hauptsächlich für das Kind in mir. Und das Kind muss erstmal begeistert sein. Und dann geht man natürlich noch mal drüber als Erwachsener und aus pädagogischer Sicht und so. Aber der Ursprungspunkt ist immer erstmal das Kind.
Und wie hast du
Also ich lese
diese?
ja auch selber noch Kinderbücher und
Ah,
guck's, was für
okay.
Neues gibt und so.
Das wäre jetzt die Frage gewesen, wie hältst du diesen Kanal offen, ne? Aber wahrscheinlich zum Beispiel durch die Kinderbücher lesen.
Genau, aber ich mache, also jetzt mit Corona ist es jetzt nicht so viel, aber sonst habe ich schon auch jedes Jahr viele Lesungen gemacht. Und die sind bei mir immer sehr interaktiv. Also ich sage immer, das ist immer wie so ein Kindergeburtstag irgendwie. Und da merke ich ja total, was bei den Kindern funktioniert und was nicht. Und das kann man vorher gar nicht so sagen. Also, aber da kriegt man halt diese Energie mit, also was ich bei Kindern halt merke, die leben immer so sehr im Moment. Die denken nicht, was du vorhin mit Corona meintest, so die ordnen nicht so ein. Die nehmen die einzelne Erfahrung jetzt nicht so raus und vergleichen das gleich mal mit irgendwas anderem, sondern das ist immer ganz roh der Moment. Und das ist ja auch, finde ich aber auch eine tolle Qualität, die man auch als Erwachsener sich von Kindern abgucken kann. Nicht immer gleich an gestern und morgen und so einfach auch mal jetzt. Also das ist ja auch dieses Stichwort, ne, Achtsamkeit und so. Einfach mal überlegen, was ist denn jetzt gerade überhaupt?
Ja, da, die
So
Weisheitslehrer
Kinder
würden,
selbst.
genau, die Weisheitslehrer würden sagen, es gibt nur diesen einen Moment jetzt, ne? Und also auch der große westliche Weisheitslehrer oder zumindest der hier im Westen verehrt wird, ne, der hat ja auch gesagt, werdet wie die Kinder, ne? So.
Ja, auf
Nichts
jeden
anderes als
Fall.
diese Qualität, ne, zu bewahren.
Also klar, ich meine, ich würde jetzt sagen, es ist immer ein bisschen beides. Also was man als Erwachsener lernt und als Kind noch nicht weiß, was aber auch stimmt, ist, dass sich Phasen auch einfach abwechseln. Also wenn das eine ist, kommt auch immer dann danach das andere. Es bleibt nie so, wie es jetzt gerade ist. Ich glaube, das ist was, was man als Erwachsener einfach dann auch weiß und was einem auch hilft, über manches hinwegzukommen, was Kinder wiederum nicht haben, so als Ressource, ne? Also für Kinder ist ja auch krank sein dann zum Beispiel oft ein halber Weltuntergang oder auch etwas später, wenn man dann jugendlich ist und zum ersten Mal frisch verknallt ist oder so, dann denkt man ja auch, also das ist jetzt für immer. Also dieses Gefühl, also gerade wenn es Liebeskummer ist, hat man nicht diese Erfahrung, als, die man als Erwachsener hat, dass sich manches auch wieder gibt. Ja.
Was war dein liebstes Kinderbuch?
Ich habe sehr gerne Astrid Lindgren gelesen. Das ging auch
Was?
so weit, dass ich mich dann auch selber als Pippi Langstrumpf verkleidet habe. Das war auch eine dieser Sachen in der Schule. Meine Oma hat mich da sehr viel ausgestattet. Also die war halt Schneiderin und hat dann auch eine Perücke gemacht, mit so Drähten richtig, so eine Pippi Langstrumpf-Perücke und mit roten Haaren irgendwie. Also so, was waren es, Wollfäden oder irgendwie sowas. Und eigentlich auch komisch, ne? Also dass man, also damals, also als Mädchen aufzutreten vor der Klasse, das war irgendwie gar kein, also heutzutage würde ich sagen, oh Gott, nicht, dass das Kind ausgelacht wird, aber das war gar nicht so ein Problem. Und damals, das fand ich auch das Starke an den Büchern von Astrid Lindgren, dass es immer um Kinder ging und das Geschlecht nicht so im Vordergrund stand. Also auch wenn Pippi jetzt ein Mädchen war, war das trotzdem ein Buch, das auch Jungs gern gelesen haben. Umgekehrt, Carsten vom Dach mit seinem Propeller war auch für Mädchen einladend, denke ich mal.
Wie
Da habe
schafft
ich eher
man
den
das?
Eindruck, dass sich das wieder ein bisschen auseinanderentwickelt hat, ne? Also, dass man, es gibt ja diese Überraschungseier ja nur für Mädchen und so. Also, das, da habe ich den Eindruck, das ist irgendwie eher ein bisschen in die falsche Richtung wieder.
Wie schafft man das, was zu machen, was die Kinder anspricht, unabhängig vom Geschlecht?
Ich glaube, die Kinder gucken da sowieso nicht so drauf. Ich merke das zum Beispiel, wenn ich Bilder zeige von Tierkindern oder so, dass dann seufzen sie alle. Oh, süß, also völlig unabhängig vom Geschlecht. Und wenn ich irgendwas Spannendes erzähle, sagen die Mädchen auch genauso, oh, cool, ja, und los und so. Es darf halt bloß nicht diese Labels tragen, wo die Kinder dann denken, das ist jetzt nicht für mein Geschlecht. Also zum
Ah,
Beispiel dieses
okay.
Label rosa oder pink oder wenn erst recht draufsteht, hier, die tollsten Geschichten für Mädchen. Also da könnte ich ja. Also das finde ich gar nicht gut, sowas. Also dann sagen die Jungs natürlich, nee.
Ah, okay. Also es geht gar nicht weniger um, so um die Geschichte, sondern vielmehr um das,
Nee.
was draufgepappt wird.
Genau. Die Jungs wollen natürlich Jungs-Sachen machen oder die Mädchen wollen Mädchensachen machen, weil sie den Eindruck haben, das muss. Aber sie verbinden damit noch nicht so richtig, welche Inhalte das genau sein sollen. Also als du die Frage jetzt gestellt hast, habe ich eher so gedacht, vielleicht liegt es daran, dass Pippi Langstrumpf so stark ist oder so, dass die Jungs das jetzt, das spielt sicherlich alles mit rein. Aber es gibt auch ganz schwache oder also Jungs, die jetzt nicht so stark sind. Ganz schwache Jungs ist vielleicht der falsche Ausdruck. Aber klar ist, Jungs kaufen sich sicherlich nichts, was rosa glitzert. Zum Beispiel.
Was braucht es noch, um eine Geschichte stark zu machen, dass sie fesselt, Kinder?
Naja gut, da sind Kinder sicherlich auch genauso verschieden wie wir. Also es gab auch viele Bücher, die ich als Kind überhaupt nie in die Hand genommen hätte.
Welches hast du nie in die Hand genommen? Was man dir hingelegt hat?
Eine gute Frage. Also wenn es jetzt nur so um, sag mal, zwischenmenschliche Sachen ging, da war ich dann vielleicht doch auch ein bisschen zu sehr jung. Also wenn es jetzt nur so Tim findet einen Freund oder Lisa findet eine Freundin. Also wenn es jetzt nur sowas war, also und dass es diese Sachebene gab, wie irgendeine Höhle, irgendein Schatz, irgendein UFO, also dann hat mich das jetzt nicht so interessiert. Auch so Hani und Nani zum Beispiel hätte ich jetzt nicht gelesen. Und als Kind habe ich zum Beispiel auch keine Pferdegeschichten.
Ah ja.
Obwohl ich heute ja auch für Bibi und Tina schreibe und diesen Zugang irgendwie gefunden habe zu den Pferden. Aber
Hast du
das
sonst einen
habe ich jetzt
Zugang zu
angefangen.
Pferden? So, privat?
Nee, du?
Nee.
Also ich habe mal für einen Kollegen eingesprungen, für einen Wendy-Fotoroman. Und der arbeitet auch für Bibi und Tina. Und der hat halt diese, Vincent Andreas ist das, und der hat halt diese Fotoromane für Wendy betreut. Und das ist ein sehr kleines Team. Das heißt, da ist man als Autor auch gleichzeitig so Regisseur und Produktionsleiter und so, also alles zusammen mit dem Fotografen. Man teilt sich das dann alles so ein bisschen. Aber im Grunde sind das drei Leute: der Autor, der Fotograf und eine Visagistin. Und dann viele Pferde und viele Kinder auf dem Bauernhof. Und das heißt, da muss man dann auch schon mal die Pferde halten, wenn die anderen gerade mit dem Shooting beschäftigt sind. Und diese Pferde, die haben ja ihren eigenen Willen. Also, das sind große Tiere. Und ich bin immer ganz beeindruckt, dass Mädchen sich da so rantrauen. Also, dass kleine Mädchen sagen: Ja, also, das ist jetzt mein Freund. Also für mich wäre das nicht so klar.
Ist eher
Hätte da.
Respekt da.
Ja, oder? Also, ja. Aber ist vielleicht auch dieses Kindliche, diese Unbefangenheit, einfach zu sagen: Ja, das Tier und ich, wir verstehen uns schon. Und ja. Nee, aber sonst, also ich habe damals auch mehr, sagen wir mal, gelesen, also wie gesagt, Pferdegeschichten nicht, so reine Sozialgeschichten meistens auch nicht so. Aber sonst schon quer durch den Gemüsegarten. Und was mir halt damals wichtig war, es musste halt irgendwie spannend sein, also dieses Kribbeln einfach. Also irgendwas, dass man irgendwo hinterhersteigen kann und dass die Kinder auch selbstständig das machen können. Das fand ich immer wichtig. Also diese Selbstwirksamkeit, diese würde ich es jetzt mal so nachhinein nennen, ne? Diesen Eindruck, ich gehe jetzt als Kind raus und mache das. Und steige da jetzt in diese Höhle rein und bin mehr oder weniger auf mich gestellt. Ich verstehe, dass das vielen Eltern natürlich so eine Gänsehaut über den Rücken jagt. Natürlich muss man da auch irgendwo Grenzen setzen und das Kind auch beschützen. Aber dieses Gefühl, ich kann das jetzt selber machen, ist, glaube ich, trotzdem ganz wichtig. Ja.
Ja, Matthias, danke dir. Danke dir nicht nur für das Gespräch, sondern auch für die Arbeit, die du machst. Also ich glaube, gerade mit der Arbeit an Bibi Blocksberg und Bibi und Tina und den ganzen Serien, das ist einfach für viele Kinder, ich weiß auch für meine Tochter, ganz
Ja,
wichtig.
wie alt ist sie?
Die ist 9. Und
Okay.
die hat das lange Zeit sehr intensiv gehört und auch gesehen, die
Ja.
ganzen Dinge. Und ja.
Ja.
Und genau. Also danke dir dafür für deine Arbeit. Auch für das Buch nochmal, Mein Körper ist ein Superheld, weil einfach das tatsächlich, wie du sagst, dann die Geschichte ist, die sehr positiv ist, wo das Kind ja auch dann diese Möglichkeit hat, umzugehen und dann auch die Oma zu schützen, ne? Und das einfach sehr positiv dargestellt wird. Es gibt eine Herausforderung, aber es ist für die Kind, das Kind mit der Familie zu bewältigen und es gibt ein Verständnis darüber, was eigentlich passiert im Körper. So. Und das
Genau, das vielleicht nochmal, das fällt mir auch noch ein, was mir dabei auch wichtig ist, wo du gerade sagst, dass die Oma nochmal gerettet wird. Ja, das ist ja am Ende wirklich auch so, dass man eben die Oma rettet, indem man sie nicht besucht. Jedenfalls nicht in dem Moment und Sevian da nicht hinschleppt. Und das finde ich zum Beispiel auch in der Kommunikation jetzt, wo wir halt auch darüber sprechen, dass alte Menschen eben auch sterben können an diesem Virus und ja auch wirklich auch viele schon leider gestorben sind. Das ist schlimm und das muss auch immer, finde ich, eine Mahnung sein, jetzt sich auch weiter an die Regeln zu halten, weiter vorsichtig zu sein. Aber was ich auch mal, also oder was mir auch wichtig ist, ist auch mal zu betonen, wie viele Menschen wir eigentlich schon gerettet haben durch unser Handeln sozusagen. Also, weil wenn man sich die Berechnungen anschaut, was passiert wäre, wenn man das einfach hätte laufen lassen, da muss man, also das ist jetzt einfach, ich glaube, deswegen auch mein Körper ist ein Superheld. Also ich glaube sehr an positive Bestärkungen und Belohnungen. Und sich eher daran aufzurichten, zu sagen, wir haben jetzt ja auch schon wirklich sehr, sehr vielen Menschen das Leben gerettet. Und wenn wir uns jetzt noch ein bisschen mehr zusammenreißen oder ein bisschen länger das noch durchhalten, dann können wir noch mehr Menschen sozusagen das Leben retten. Also eher das immer versuchen, so ein bisschen von der positiven Seite zu sehen, weil das, glaube ich, auch mehr enable, das sozusagen was zu machen, ne? Ja.
Und ich glaube, Geschichten sind ganz wichtig, weil die einfach viel tiefer gehen als eine Sachinformation.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja.
Super.
Ja.
Wenn man mehr von dir haben möchte, wo kann man dich erreichen und was gibt es noch von dir zu entdecken, von deinen Büchern? Du hast ja noch ein paar andere Sachen geschrieben, wie die drei Magier zum Beispiel, die Reihe.
Genau, da habe ich ein paar Bücher zu diesen Spielen, die drei Magier geschrieben und ein paar andere Sachbücher noch bei Arena. Das heißt Enevio, die furchtlose Forschermaus. Auch so über Geschichten. Da geht es aber mehr um Weltraum, Feuerwehr, Fahrzeuge, Hochschulthemen, aber auch mit einem kleinen Protagonisten. Und ja, also es gibt die Bücher natürlich im Buchhandel. Und mich persönlich kann man am besten über meine Homepage erreichen. Wenn man meinen Namen googelt, dann taucht die auch relativ schnell auf. Einfach Matthias von Bornstedt.de. Da ist auch ein Kontaktformular und darüber schreiben mir auch Kinder und Eltern. Genau.
Packen wir in
Ich
die
glaube, das wäre der
Shownotes rein.
einfachste Weg.
Genau, du
Wie
hast noch einen
bitte?
kleinen hast auch einen kleinen YouTube-Kanal, genau.
Genau. Da habe ich auch noch einen YouTube-Kanal. Der heißt auch einfach wie ich, Dr. Matthias von Bornstedt. Und da erkläre ich halt auch Sachen zum Körper in so kleinen Videos, warum wir Schluckauf haben und warum man pupsen muss und alles sowas.
Die
Ja.
spannenden Dinge, ja.
Aber da kann man, da gibt es halt keine Kommentarfunktion. Ich glaube, dass das irgendwann einfach, irgendwann musste man anklicken, ob diese Videos speziell für Kinder sind. Und ich
Richtig.
glaube, dass damit die Kommentarfunktion
Genau.
verschwindet. Was ich auch okay finde. Aber es gibt ja die Homepage.
Genau.
Genau.
Super,
Und
Matthias.
liken kann man die Videos ja trotzdem. Genau. Ja.
Ja, jetzt kommen wir noch zu den letzten Fragen, die alle meine Gäste beantworten dürfen.
Okay.
Wenn du an deine eigene Kindheit denkst, was hat vielleicht gefehlt, was du dir selbst beibringen durftest?
Nochmal, das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Was
Wenn
hat
du
mir
an deine.
gefehlt, was ich mir selbst beibringen durfte?
Richtig.
Was wurde mir nicht beigebracht? Was musste ich mir selber beibringen?
Zum Beispiel, wo vielleicht was fehlt,
Geschichten
wurde
schreiben.
Geschichten schreiben.
Ja, also das wurde mir jetzt, das finde ich auch wirklich, in der Schule ist zu wenig Kreativbildung. Es wird zu viel Sachwissen nur reingedonnert und es ist zu wenig, ja, man zu wenig lernt, einfach mal kreativ was zu entwickeln, ein weißes Blatt zu füllen.
Das unterschreibe ich gerne. Wofür bist du deinen Eltern dankbar?
Für alles, also für die Geborgenheit, für die Unterstützung. Also ich hatte einfach eine wirklich wunderbare Kindheit, wo es mir jetzt an nichts gefehlt hat. Und heute noch stehen wir in engem Kontakt und ich fühle mich immer sicher und geborgen und weiß, dass ich für meine Eltern immer, ja, dass da gar keine Fragezeichen oder so gibt.
Wow. Was würdest du werdenden Eltern mit auf den Weg geben, wenn du denen so drei Botschaften geben könntest?
Drei Botschaften. Also werdenden Eltern, also die jetzt ein Kind erwarten, meinst du, ja?
Richtig.
Naja, erstmal don't panic. gerade, ich mache auch gerade, was ist lustigerweise, ich schreibe gerade was zu dem Thema, Eltern werden, Kinder entstehen. Und habe ja da auch ein bisschen reingeschnuppert während des Studiums in das Fach. Und ja, also erstmal sozusagen darauf vertrauen, dass in den allermeisten Fällen alles gut läuft und die Natur das schon im Griff hat. Die zweite Botschaft wäre, die Kinder auf jeden Fall so anzunehmen, wie sie sind. Ich glaube, ob man es möchte oder nicht, man schon zumindest Wünsche hat, was man gerne hätte für das Kind. Gar nicht so, dass das Kind so oder so sein muss, aber einfach, dass es mal gut hat im Leben und dass es doch einfach besser wäre für das Kind, wenn es einfach so oder so wäre und dass man aber einfach die Gedanken ein bisschen hinten anstellt und einfach sagt, so, sieh dein Kind mal so, wie es ist und lass es auch so sein. Das Dritte wäre, aber ich glaube, das wissen die Eltern auch einfach, die Zeit bewusst genießen. Also, weil ich sehe das jetzt einfach bei vielen Bekannten, deren kleine Kinder jetzt so schnell groß geworden sind, dass ich mich selbst von außen frage, wo ist die Zeit irgendwie hin?
Ja.
Aber ich glaube nicht, dass man das Eltern raten muss. Ich glaube, es ist ihnen schon sehr klar, dass das eine sehr kostbare, begrenzte Zeit ist, irgendwie, die man so mit den Kindern hat. Wenn die zumindest in den eigenen vier Wänden sind. Das müsste man wahrscheinlich eher den Kindern sagen. Aber denen fehlt wiederum der Horizont, dass es irgendwann mal vorbei ist. Ja.
Ja, danke dir, Matthias.
Ja, gerne, danke dir.
Soll ich dir was verraten? Ich spreche total gern mit Buchautoren und Autorinnen. Das hat natürlich was damit zu tun, dass ich, wie Matthias, mir einfach diese Faszination und die Liebe für Geschichten bewahrt habe. Ich liebe es bis heute, meinem Kind vorzulesen abends. Ich lese selbst sehr gerne und ich schreibe natürlich selbst gerne Geschichten. Wie zum Beispiel in unserem Buch Der kleine Samurai findet seine Mitte. Die Geschichte stammt ja von mir. Und wie es der Zufall so will, hat Elfie Donnelly, die Erfinderin, die Schöpferin von Bibi Blocksberg, uns ja auch ein kleines Grußwort geschrieben zu unserem Buch. Ja, wenn das nicht magisch ist, dann weiß ich es wirklich nicht. Also, ja, welche Magie gibt es in deinem Leben noch und welches Abenteuer? Du kannst mir gerne schreiben. Ich freue mich immer von dir zu hören und bin dir einfach sehr dankbar, auch für jede Rückmeldung. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann gib mir gerne eine Bewertung auf iTunes oder schick doch einfach die Folge oder irgendeine andere Folge jemanden aus deinem Bekanntenkreis. Das hilft mir einfach, den Podcast zu verbreiten und ja, diese Botschaft rauszubringen, dass wir anders mit unseren Kindern leben können. Und das liegt mir wirklich am Herzen. Dafür ein großes Dankeschön dir an dieser Stelle. Mein größtes Dankeschön ist allerdings, dass du hier überhaupt einschaltest, weil es mir zeigt, dass du im Leben mit deinem Kind etwas verändern möchtest, dass dir das Wohl deines Kindes am Herzen liegt. Danke dir dafür.